Guten Morgen euch allen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde. Es ist schön, euch alle hier zu sehen. Es tut gut, miteinander Gottesdienst zu feiern, miteinander Gemeinschaft zu haben. Die Predigt heute hält Pastor Thomas Stracke. Und ihr seht, hier steht schon zum Thema David und Goliath. Und ich habe gedacht, das ist so eine typische Geschichte, die ja eigentlich auch immer wieder im Kindergottesdienst erzählt wird. Zumindest haben wir das immer gerne gemacht. Man konnte den Kindern das immer so schön erklären, diesen Unterschied zwischen schwach und stark. Und ich denke, aber auch wir Erwachsene erleben diesen Kampf zwischen schwach und stark in unserem Leben immer wieder, wenn irgendwelche Berge vor uns stehen und wir denken, das schaffen wir im Leben nicht. Und ich habe so gedacht, für mich ist Corona fast so ein Goliath. So ein Goliath, der uns fast in die Knie zwingen möchte, der uns entmutigen kann und der vielleicht auch schon manch einem den Glauben gekostet hat. Und wir sind als FEG Korbach richtig, richtig dankbar, dass wir wie so ein David diesem Goliath trotzen dürfen. Und wir sind dankbar dafür, dass wir in dieser ganzen Corona-Zeit immer die Möglichkeit hatten, auf die eine oder andere Weise Gottesdienst zu feiern, zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser etwas außergewöhnlichen Predigt heute über David und Goliath. Heute geht es um das Thema Mut und ich habe euch ein paar Bilder aus dem Alltag mitgebracht. Ein paar Bilder, die uns so mit hineinnehmen in so die Realität, wo Mut dann auch wirklich gefordert ist. Genau. Wer kann sich an diesen Film erinnern? Rocky 4, ganz genau. Rocky kämpft gegen den Russen Ivan Drago und er ist einen Kopf kleiner, aber er gewinnt. Aber dazu gehört Mut, sich einem solchen Gegner zu stellen. Auf dem nächsten Bild, also das ist kein Fake, das ist ein realistisches Bild. Wir finden hier auf der rechten Seite den aus der Türkei stammenden Sultaküsen. Unser David Müller ist, glaube ich, etwas über 2 Meter. Und dieser Sultan Kösen ist 2,51 Meter groß. So, und daneben seht ihr Chandra Bahadur Dangi, der aus Nepal stammende kleinste Mann der Welt. Und ich habe so gedacht, hey, es gehört schon wirklich Mut dazu, als kleinster Mensch der Welt mit 54 Zentimetern irgendwie sich den harten Realitäten des Lebens zu stellen. Wozu brauchen wir noch Mut? Wir brauchen Mut, wenn wir uns zum Beispiel einer schwierigen OP stellen müssen. Oder wir brauchen Mut. Brauchen wir Mut, um vor Menschen zu sprechen? Oh ja. Ich denke so an unsere Schulkinder, die in der 5., 6. Klasse zum allerersten Mal so ein Referat halten müssen. Da schlägt einem das Herz bis zum Hals. Hier eine vielleicht sehr lustige Situation, die vielleicht so dafür stehen kann, dass man so plötzlich im Leben nichts ahnend vor einer großen Gefahr stehen kann oder zumindest vor einer großen Macht. Ja, es gehört auch Mut dazu, dem anderen zu sagen, dass man ihn liebt, wenn man weiß, hey, irgendwie gehe ich das Risiko ein, weil ich weiß ja nicht, ob der andere mich auch liebt oder ob das nicht vielmehr eine Einbahnstraße ist. Es gehört Mut dazu, dem anderen in einer Beziehung oder auch in einer Freundschaft die Wahrheit zu sagen. Also wenn du irgendetwas entdeckt hast und du spürst, hey, ich muss es ihm eigentlich sagen, dazu gehört Mut. Es gehört Mut dazu, wenn man gestalkt wird, wie man heute so schön sagt, oder belästigt, bedroht, terrorisiert. Und ich habe euch dieses Bild mitgebracht, weil es um diese Geschichte heute geht. Ich habe kein schönes Bild von David und Goliath gefunden, ist ja auch eine ältere Geschichte, aber dieses Bild gefiel mir dann am Ende ganz gut, weil ich gedacht habe, ja, so war das, David gegen Goliath. Eine sehr berühmte Geschichte, vielleicht sogar die berühmteste Geschichte im Leben von David. Und diese Geschichte, die vielleicht viele von euch aus dem Kindergottesdienst, sofern ihr das erlebt habt, kennt, so handelt diese Geschichte doch von sehr grundlegenden Fragen. Also grundlegende Fragen, die für uns alle von großer Bedeutung sind. Was sind diese grundlegenden Fragen? Zum Beispiel, wie gehe ich mit Angst um? Wie bekomme ich Mut, mich den großen Herausforderungen des Lebens zu stellen? Wisst ihr, es ist das eine, für einen Augenblick Mut zu haben. Und zum Beispiel die Klassenarbeit doch zu schreiben, doch zur Uni zu gehen oder endlich den Nachbarn zu bitten, die Stichsäge auszuhändigen, damit man dieses eine Loch ausschneiden kann. Es ist das eine, punktuell Mut aufzubringen, aber es ist das andere, die Diagnose zu bekommen, Krebs im Endstadium, und zu wissen, ich werde jetzt mindestens 5 Monate mit dieser Krankheit leben. Dazu erfordert es an einer Menge Mut. Ich glaube, die meisten Leute lesen die Geschichte von David und Goliath vielleicht so in der Weise. Goliath, ein blutrünstiger Riese, eine übergroße Macht, unüberwindbar. Und David, so das leuchtende Beispiel. Ein kleiner Teenager, rothaarig, untrainiert, aber er ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie ein Nobody einen Riesen besiegt. Er ist ein Beispiel dafür, wie ich mit meinen realen Ängsten umgehen kann. Und wenn du diese Geschichte so verstehst, dann wirst du vielleicht die Moral der Geschichte so zusammenfassen. Also ich sollte wie David direkt auf die Angst zugehen. Ich sollte wie David absolut furchtlos sein. Ich sollte mich dieser übergroßen Macht stellen. Das ist die Moral dieser Geschichte. Aber die Frage ist, sollten wir die Geschichte wirklich so lesen? Sollten wir die Geschichte so lesen? Und ich möchte euch einladen, heute Morgen, dass wir diese Geschichte mal auf einer tieferen Ebene lesen. Denn ich glaube, und davon bin ich zumindest überzeugt, dass diese Geschichte für 2 Formen des Mutes steht. Für 2 Arten und Weisen, mutig zu sein. Einmal geht es hier um eine Form von Mut, von der ich behaupten würde, dass sie nicht gesund ist, dass sie nicht gut ist. Ein falscher Mut, und wir entdecken in dieser Geschichte einen wahren Mut. Vielleicht ist das für den einen oder anderen zu klein, hier vorne mitzulesen. Dann hört mir einfach zu. Ansonsten, die es hier vorne entziffern können, können den Bibeltext jetzt auch mitlesen. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann, ja, 1. Samuel 17, ja, du bist ja noch ein Kind, aber er ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen, und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach, gut, du sollst mit ihm kämpfen, möge der Herr dir beistehen. Dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er, einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht, ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte 5 flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David: Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehend. Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er: Komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Doch David rief zurück: Du Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß, ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben, ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werde ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. So überwältigte David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein. Achim, ich darf dich noch mal kurz bitten, die Leiter jetzt noch mal zu positionieren. Also, diese Geschichte von David und Goliath, eine sehr interessante Geschichte. Die Israeliten versammelten sich gegenüber den Philistern, ihrer Todfeinde. Und dann kommt die Überraschung. Joel, ich darf dich mal bitten, hier nach vorn zu kommen. So, da gab es diesen Philister-Soldaten Goliath. Vielleicht mal ein kleiner Applaus für unseren Goliath heute Morgen. So, und dieser Goliath, und das war die Überraschung für alle, der tritt plötzlich aus der Menge heraus und ist nicht stumm, sondern er sagt Folgendes. Und das steht in 1. Samuel 17, die Verse 4 bis 11. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gath. Er war über 3 Meter groß. Stimmt. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Dazu hatte er sich noch eine bronzene Lanze auf den Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer, ja, den hat er jetzt nicht an, sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum und allein die Eisenspitze des Speeres war über 7 Kilogramm schwer. Und er hält das Speer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte: Was wollt ihr eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr als unsere Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit ihm aufnehmen kann? Als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Also, was passiert hier? Goliath war der Beste seiner Armee, zweifelsohne. Und Goliath hat nur einen Wunsch: Er möchte gegen den Besten der Armee der Israeliten antreten. Und wer gewinnt, dessen Land hat gewonnen. Wer verliert, dessen Land wird versklavt. Und jetzt können wir uns einmal fragen, warum hatten die Israeliten eigentlich solche Angst? Ja, spürt ihr das? Das ist einer der Gründe, warum die Israeliten solche Angst hatten. Goliath war wirklich der Beste. So, und Goliath war so groß. Eigentlich hätten wir David Müller auch heute Morgen hier hinstellen können, ohne Leiter. Aber ich habe gedacht, es ist eindrucksvoller, hier Joel mit Leiter zu nehmen. In der Bibel lesen wir in zumindest einigen Bibelübersetzungen, Goliath war 3 Meter groß. In Bibelübersetzungen, die relativ nah am Urtext sind, lesen wir, seine Größe war 6 Ellen und eine Spange. Ja, also eine Elle misst 44,5 Zentimeter, eine Spange 22,2 Zentimeter. Also wir kommen dann auf eine Größe von 2,90 Meter. Ich würde sagen, das haut fast hin. 2,90 Meter, ich finde, das ist schon eine Nummer. Wenn du vielleicht ein kritischer Mensch bist, dann denkst du, naja, also 2,90 Meter, kein Mensch wird 2,90 Meter groß. Das kann nicht ganz stimmen. Der größte jemals gelebte Mensch, der medizinisch gemessen wurde, war wie groß? Also er lebt nicht mehr, schätzt mal. Nee. 2,72 Meter. Und jetzt merkt ihr, 2,72 Meter, 2,90 Meter ist jetzt gar nicht mehr so der große Unterschied. Es gibt Fragmente aus den Rollen von Qumran, die gehen in die Richtung, dass Goliath gar nicht 3 Meter groß war, sondern nur 2 Meter groß. Er gehörte zum Stamm der Rephaim. Und die waren bekannt dafür, für riesige Männer. Und es gibt ein Schriftstück aus der ägyptischen Kultur aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Und in diesem Schriftstück wird belegt, dass es kanaanitische Soldaten gab mit einer Größe von über 2,40 Meter. Also alles zusammengenommen, gar nicht so unwahrscheinlich, dass Goliath wirklich so groß war. So, mein lieber Goliath, du hast einen super Job gemacht. Du darfst dich wieder hinsetzen. Vielen Dank, Joel. Aber bei diesem Goliath ist ja nicht nur die Größe etwas Beeindruckendes. Ja, wir schauen auf Goliath und denken, er war ja wahnsinnig groß. Nein, die Bibel sagt ja hier noch viel mehr. Allein sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Darf ich mal gerade fragen, ohne jemanden bloßzustellen, gibt es jemanden, der 60 Kilogramm schwer ist? Ich nicht. Okay, 60 Kilogramm. Also jetzt stellt euch mal vor, für die Agrarökonomen unter uns, ne, das ist ein Sack Kartoffeln und noch mal ein bisschen was obendrauf, das trägst du um deine Brust. Das finde ich schon enorm. Die Spitze des Speeres wog 7 Kilogramm. Also das Speer von unserem Goliath heute Morgen war jetzt nicht ganz so schwer. Also stellt euch mal vor, du trägst ein Speer und die Spitze wiegt 7 Kilogramm. Ich glaube, die Spitze bewegt sich mit 9,81 Metern pro Sekunde Quadrat Richtung Erdmittelpunkt. Das ist ziemlich schwer. In der hebräischen Sprache, und das ist jetzt an dieser Stelle sehr wichtig, war es absolut ungewöhnlich, solche Listen zu haben. Solche Listen gab es im Grunde genommen gar nicht. Also wo Soldaten sozusagen akribisch, detailliert beschrieben wurden. Die Frage ist, warum gab es das hier bei Goliath? Und die einzige Antwort, die zutrifft, ist die, Goliath trat hier als ein absoluter Übermensch auf. Goliath trat auf als eine quantitative Verkörperung eines Helden. Als ein gewaltiges Denkmal einer stumpfen, mechanischen Machtdemonstration. Absolut angsteinflößend. Und wenn du die Geschichte jetzt so liest, wie ich das am Anfang angekündigt habe, so Goliath steht für jede Form von Bedrohung in deinem Leben, für jede große Angst, für jede große Herausforderung. Aber da ist ja ein David, ein leuchtendes Beispiel, unsere Inspiration. Ihm können wir nachahmen. Wenn du das so verstehst, dann wirst du mit dieser Geschichte sehr vielen Schwierigkeiten gegenüberstehen. Goliath und David stehen für 2 verschiedene Arten und Weisen, mutig zu sein. Goliath und David stehen für zwei unterschiedliche Modelle von Heldentum. Zwei verschiedene Arten, mit Ängsten umzugehen. Und jetzt schauen wir uns als nächstes mal hier den Goliath an. Wie agiert hier Goliath? Was lernen wir über die Art und Weise, wie sein Mut beschrieben wird? Was seinen Mut letztlich ausmacht? 1. Samuel 17, Vers 42, plötzlich bemerkte er David, ach, jetzt schicken sie schon kleine Kinder in den Krieg, spottete er. Weil David noch so jung war, rothaarig und gut aussehend. Jetzt wird es sehr interessant, was lernen wir hier über den Mut von Goliath? Goliath ist so unendlich mutig, weil er jemand anderen verachtet. Goliath ist so unendlich von sich überzeugt. Ich bin der Hightech-Soldat, ich bin groß, David ist klein. Wisst ihr, Goliath rechnet nicht einmal damit, dass er verlieren könnte. Er visualisiert seinen Erfolg. Er findet David lächerlich. Und so blendet er alle Ängste aus. Er vertreibt seine Ängste, er vertuscht sie, er steckt sie in irgendeine Schublade und so geht er letztlich naiv in diesen Kampf hinein. Ich würde sagen, man nennt das auch Verlust von Realität. Und so wie Goliath machen es heute viele Menschen. Vielleicht auch gerade in der Corona-Zeit. Menschen, die sich selbst über andere stellen und jede Form von Angst oder Niederlage einfach ignorieren. Ich weiß alles, ich schaffe alles und man erhebt sich über andere Menschen. Man visualisiert den eigenen Erfolg und man rechnet nicht einmal damit, dass man falsch liegen könnte. Man rechnet nicht einmal damit, dass man eine Niederlage erleiden könnte. Und das, was wir hier beschrieben vorfinden, ist ein uralter Weg, mit dem Menschen schon zu allen Zeiten versucht haben, mutig zu sein, indem andere Menschen verachtet wurden, indem man einfach die eigene Angst ignoriert, vertreibt. Aber jeder von uns weiß, hey, wenn du deine Ängste ignorierst, wenn du so tust, als gäbe es sie gar nicht, dann wirst du in Schwierigkeiten kommen. Wenn du sagst, ich werde nicht versagen, ich kann nicht versagen, ich kann alles schaffen, ist es ein guter Weg? Wenn du Eltern sagst, die Kinder haben, 3 oder 4 Kinder, wisst ihr was, ihr werdet für den Rest eures Lebens nichts zu befürchten haben. Hey, wenn du Kinder hast, dann wirst du einiges zu befürchten haben. Wer weiß, was alles auf dich zukommt. Es gibt immer etwas, das passieren kann. Es gibt immer etwas, das Angst produzieren kann. Warum hat Goliath versagt? Er ist so unendlich von sich überzeugt. Er blendet jede Form von Angst aus und er rechnet nur mit seinem eigenen Erfolg. Und dann ist da ein kleiner Teenagerjunge, 15, 16 Jahre alt, der gut ist mit der Schleuder und er legt einen Stein hinein, 5-6 Zentimeter groß. Und mit einem Schleuder bist du effektiver als der beste Soldat mit Pfeil und Bogen. Du beschleunigst diesen Stein mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Und du kannst ihn zielgerichtet auf ein Ziel steuern lassen, das du, wenn du gut bist, in jedem Fall treffen wirst. Und Goliath hat nicht einmal sein Schild, das er hochträgt. Sein überzogenes Selbstbewusstsein, seine Selbstüberzeugtheit, seine Angstlosigkeit lässt ihn letztlich fallen. Und ich möchte dir sagen, wenn du deine Ängste loswerden willst und wenn du deine Ängste vielleicht einfach nur ignorierst und wenn du nur noch deinen Erfolg einblendest, wirst du eine Menge Probleme haben. Wisst ihr, es ist das eine, für einen Moment Mut aufzubringen, aber das andere, sich einer Sache zu stellen. Und vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du nicht für einen Moment Mut haben musst, sondern für ein ganzes Jahr, für deine Zukunft. Die Art von Mut, die wir am meisten bewundern, kommt unmöglich daher, dass jemand seine Ängste einfach vertuscht oder ignoriert und völlig mit einem überhobenen Selbstbewusstsein agiert und nur noch an Erfolg glaubt. Sie kann unmöglich davon kommen, dass wir unsere Ängste ignorieren. Am Mittwochabend habe ich ganz kurz von Edith Evans erzählt, eine von 4 First-Class-Passagierinnen des Titanic-Unglücks. Übrigens nur 4 Personen sind tatsächlich aus dieser First-Class-Abteilung bei diesem Unglück ums Leben gekommen. Nur 4, die besonders reich waren. Und diese Edith Evans sitzt in ihrem Rettungsboot und sie weiß, hey, ich bin safe, ich bin sicher, mir wird nichts mehr passieren. Und dann sieht sie eine Mutter mit ihrem Kind. Und dann steigt sie aus dem Rettungsboot aus und es findet ein Wechsel statt und sie stirbt für diese Frau, die ein Kind hat. Diese Form von Mut entsteht nicht dadurch, dass du alle Ängste vertreibst. Sie entsteht nicht dadurch, dass du mit einem überzogenen Selbstbewusstsein agierst, sondern diese Form von Mut kommt woanders her. Diese Form von Mut kennt Angst, aber tut trotzdem das Richtige. Ich liebe dieses biblische Beispiel von Königin Esther. Vielleicht kennen das die meisten oder einige. Da ist eine Königin, die sich plötzlich mit der Realität konfrontiert sieht. Mein ganzes Volk wird vielleicht ausgelöscht werden. Und sie weiß, die einzige Möglichkeit, die jetzt noch besteht, ist, dass ich zum König gehe und dass ich ihn bitte, seine Meinung zu ändern. Aber warum war das kompliziert? Weiß es jemand? Das Hofprotokoll sah vor, dass ein unerlaubtes Treffen beim König mit der Todesstrafe geahndet werden kann. Also Königin Esther weiß, ich muss zum König gehen, ich muss um Gnade bitten, aber ich weiß auch, dass mich das meinen Kopf kosten kann. Und Königin Esther hat Angst, aber sie tut trotz der Angst das Richtige. Sie sagt, ich muss ihn dazu bringen, seine Meinung zu ändern. Ich werde gehen und wenn ich umkomme, komme ich um. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Und das ist etwas anderes als, ich werde alles schaffen, ich kann mir vorstellen, wie ich am Ende gesiegt habe. Esther hatte viel Angst, aber trotz der Angst tut sie das Richtige. Und jetzt möchte ich euch fragen, wie ist es möglich, einen solchen Mut zu bekommen? Also Mut, der nicht darauf basiert, dass du andere Menschen verachtest, Mut, der nicht darauf basiert, dass du dir nur noch einen Erfolg vorstellen kannst, sondern einen wahren Mut. Mit wem identifizierst du dich in dieser Geschichte? Also ich habe mich nie mit Goliath identifiziert, mit David aber auch nicht. Ich kann nicht einmal eine Schleuder richtig halten. Hätte ich mich jemals mit Menschen dieser Geschichte identifizieren sollen, müssen, dürfen, dann wäre das vielleicht am ehesten mit den Israeliten selbst gewesen. Die verunsicherten Israeliten. Aber ich frage euch, wenn wir jetzt nochmal so auf David schauen, vielleicht gehörst du heute Morgen zu den Menschen, die sagen, hey, David, das leuchtende Beispiel, meine Inspiration dafür, mich jeder Angst zu stellen, war David ein Siegertyp? Glänzt hier David? Kann er uns helfen, mit unserer Feigheit umzugehen? Müssen wir ihm einfach nachahmen, damit die Riesen unseres Lebens alle nacheinander überwältigt werden? David ist hier kein Vorbild. David kann nicht einmal die Rüstung Sauls tragen. Und David sagte auch nicht, nachdem er Goliath erlegt hatte, seht mal, ihr Israeliten, stapft in meine Fußspuren. Macht es genauso wie ich. Folgt mir und alle Goliaths werden fallen. David ist in dieser Geschichte kein Paradebeispiel für einen Siegertyp. Er ist in dieser Geschichte eher ein Retter. Er ist kein glanzvoller Held. Als Samuel in diese Familie hineinkam, um den kommenden König zu salben, hat der Vater von David ihn nicht einmal vom Feld geholt. Viel zu klein, viel zu untrainiert. Dieser David kann niemals König sein. Und trotz alledem tut hier David etwas, was sehr erstaunlich ist. Und die Ironie in dieser Geschichte ist, dass David da draußen auf dem Feld, fernab der Soldaten, der Trainingseinheiten, dort hatte er gelernt, mit Löwen und Bären zu kämpfen. Dort hatte er gelernt, wie man eine Schleuder gebraucht. Und doch rettet er sein Volk nicht trotz seiner Schwäche, sondern durch seine Schwäche. Er rettet sein Volk durch seine Schwäche. David hat nicht nur für sein Volk gekämpft, er hat als sein Volk gekämpft. Er hat nicht nur für sie gekämpft, er hat als sein Volk gekämpft. Und was er tat, wurde dem ganzen Volk zugerechnet. Was er tat, davon profitierten alle. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das für uns? Was hat das mit uns heute zu tun? Wenn ihr die Bibel aufschlagt, das Neue Testament, Hebräerbrief Kapitel 11, wer weiß, was dort steht? Was lesen wir dort? Die Berichte von den Glaubenshelden. Wir lesen von Noah, von Abraham, von Mose, von David, also von all den großen Persönlichkeiten, die in der Kraft Gottes erstaunliche Dinge getan haben. Und dann lesen wir in Kapitel 12 von Jesus, dass wir aufschauen sollen auf Jesus. Also die Bibel sagt uns damit, hey, schaut euch die Geschichten der Glaubenshelden an. Schaut euch an, wie Noah dem Herrn vertraute. Schaut euch an, wie Mose agierte in schwierigsten Situationen. Erinnert euch an diese Menschen, aber schaut auf Jesus. Schaut auf ihn. Und da wird im Hebräerbrief ein Wort für Jesus gebraucht. Er ist der Archegos. Und das ist übersetzt gleichbedeutend mit Jesus ist der Anführer, Jesus ist der Siegertyp, Jesus ist der Champion. Er ist derjenige, der den Sieg errungen hat. Und auch bei Jesus merken wir, Jesus siegte nicht durch seine Stärke, sondern Jesus siegte durch seine Schwäche. Er stirbt und nimmt die Strafe für unsere Sünden auf sich. David hat sein Volk vor dem physischen Tod gerettet und Jesus rettet uns vor dem ewigen Tod. David hat einmal etwas für sein Volk riskiert, aber Jesus hat sein Leben gegeben. Und was wir von dieser Geschichte lernen können, ist dass wenn du an Jesus Christus glaubst, alles was er ist, alles was er errungen hat, dir zugerechnet wird. Ich habe mir mal so vorgestellt, wie die Israeliten damals von dieser Schlacht gezogen sind. Gott sei Dank, David. Das, was du für uns getan hast, wow, davon profitieren wir alle. Vielleicht hast du irgendwann einmal in deinem Leben einen Rechtsanwalt gebraucht und du hattest einen brillanten Rechtsanwalt und der hat dich vielleicht irgendwie durchgeboxt. Wenn dein Rechtsanwalt gewinnt, gewinnst du auch. Alles, was der Rechtsanwalt in deinem Leben bewirkt hat, vor Gericht bewirkt hat, davon profitierst du auch. Wenn er verliert, verlierst du auch. Die Bibel sagt uns, Jesus ist der Champion. Jesus ist der Begründer. Jesus ist der Siegertyp. Er kam in Schwäche, um unsere Sünden auf sich zu nehmen, damit wir stark werden können. Und all das, was Jesus repräsentiert, all das, was er für uns bewirkt hat, erwirkt hat, das rechnet er uns durch den Glauben zu. Du bekommst es, obwohl du keinen Finger dafür krumm gemacht hast. Ich möchte euch zum Schluss mal etwas fragen. Was sind eigentlich die schlimmsten Dinge, die in deinem Leben passieren können? Was ist dein schlimmster Albtraum? Wisst ihr, Psychologen sagen, dass wir Menschen sogenannte Grundängste haben. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, hey, meine Angst ist, nicht mehr geliebt zu werden. Plötzlich dazustehen und irgendwie niemanden mehr zu haben, der mich wirklich liebt. Oder die Angst vor dem Alleinsein. Die Angst davor, verlassen zu werden. Eine Grundangst, die uns vielleicht auch alle verbindet. Wir leben, denke ich mal, alle sehr gern. Aber stell dir vor, du verlierst dein Leben. Auf eine Art und Weise, die dir nicht recht ist. Wir haben Angst davor. Aber es gibt einen Albtraum hinter diesen Albträumen. Und das ist der, wenn du dich von Gott entfremdet hast. Wenn du merkst, du wurdest geschaffen, um von Gott geliebt zu sein. Du wurdest geschaffen, um mit ihm in einer guten, intakten, liebevollen, dynamischen Beziehung zu leben. Aber Sünde hat dich so sehr getäuscht, dass sie dich weggezogen hat von Gott. Und du lebst ein Leben letztlich an diesem Gott vorbei. Und dann möchte ich dir sagen, hey, Jesus ist gekommen, um diese Entfremdung aufzuheben. Jesus ist gekommen, um das Schlimmste, das Zerstörerischste in deinem Leben dafür zu bezahlen, das aufzuheben. Und wenn du das glauben kannst, wenn du das glauben kannst, dass alles, was Jesus ist, was er erwirkt hat, dir zugerechnet wird, dann passiert etwas in deinem Leben. Dann wirst du deine Angst nicht los, aber plötzlich merkst du, wie eine Freude in dein Leben hineinkommt. Wenn du merkst, dass auch wenn alle Menschen mich verlassen, er verlässt mich niemals. Auch wenn mir mein Leben genommen wird, aber nicht mein ewiges Leben. Auch wenn der größte Schmerz über mein Leben hineinbricht, seine Heilung wartet schon auf mich. Wisst ihr, die Definition von wahrem Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Die Definition von wahrem Mut ist die Gegenwart von Freude. Es gibt einen fantastischen Psalm in der Bibel, wo es heißt, wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch wieder vor Freude jubeln. Freude ist immer auf dem Weg. Wenn du heute Morgen hier bist und du glaubst an diesen Jesus, dann wird dir nicht nur alles zugerechnet, was er erwirkt hat, sondern dann darfst du wissen, Freude ist immer unterwegs. Wisst ihr, Jesus im Garten Gethsemane, er hatte Angst. Jesus ist ein gutes Beispiel dafür, dass er nicht Angst vertuscht hat, sondern Jesus hatte Angst. Aber er hat über die Angst hinausgesehen. Und er sah etwas, was Gott ihm gezeigt hat, dass Angst niemals das letzte Wort hat. Dass die Freude, beim Vater zu sein, schon unterwegs ist. Wisst ihr, ich habe heute Morgen so gedacht, wie kann man das deutlich machen? Wir Christen leben in einer Welt, die dunkel ist, die angstbesetzt ist. Die Welt ist ein dunkler Ort und wir leben darin. Und manche Menschen trifft es sehr, sehr heftig. Und Gott sagt, die Freude ist schon unterwegs. Einige von euch wissen, dass ich diese Trilogie Herr der Ringe sehr, sehr liebe, wo es um die netten Hobbits geht, die so brav ausschauen und die so aussehen, als könnte ihnen niemals etwas passieren. So voller Frieden. Und dann gibt es aber die bösen Orks, die einfach da sind und die man nicht beiseite schieben kann. Und der Autor dieser Trilogie, Tolkien, der hat viele christliche Aspekte in dieses Buch mit einfließen lassen. Das ist die Realität unseres Lebens. Wir haben es in unserem Leben auch mit bösen Orks zu tun. Und einer der Hobbits namens Sam, der sagt am Ende zu einem anderen Hobbit, zu Frodo, wie könnte die Welt so wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert ist? Aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten, selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag wird kommen und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, ganz gleich, was dir passieren wird, du darfst wissen, die Freude ist schon unterwegs. Es kann dir passieren, dass du weinen wirst, dass du voller Klage bist, weil du durch dunkle Täler gehst, aber du darfst wissen, die Freude ist schon unterwegs. Nehmt einmal die Ewigkeit, die sich kein Mensch von uns vorstellen kann, und nehmt unser Leben. Einen Millimeter im Vergleich zur Ewigkeit. Und die Bibel sagt, hey, die Welt ist ein dunkler Ort, aber es gibt dieses andere Ufer. Es gibt diese andere Welt. Es gibt dieses Licht, das kommen wird. Es gibt diesen Frieden, der kommen wird. Und Jesus ist der Garant dafür, dass du es erleben kannst. Und egal, was dein Leben erschüttern wird, egal, was auf dich zukommen wird, du darfst wissen, dass die Freude schon unterwegs ist. Amen. Ich bete. Jesus, es gibt viele Formen von falschem Mut. Und bitte vergib uns, wenn wir vielleicht auch manchmal so aufgetreten sind, dass wir Mut aus uns herausgepresst haben, indem wir andere verachtet haben und indem wir uns eingeredet haben, wir könnten alles schaffen. Wir können auch keine Rüstung tragen. Die meisten von uns können nicht einmal eine Schleuder bedienen, aber wir wissen heute, wie wahrer Mut aussieht. An dich zu glauben und zu glauben, dass alles, was du erwirkt hast, auch uns gehört und dass deine Freude immer unterwegs ist und dass Angst und Furcht niemals das letzte Wort haben werden. Und danke, dass die Liebe die Angst vertreibt, die Liebe zu dir. Danke, dass du in uns stark sein möchtest. Und ich bete für alle diejenigen, die heute Morgen hier sitzen und wirklich viel Angst haben, gerade im Augenblick. Angst vor Verlust, Angst vor Krankheit, Angst vor Einsamkeit. Ich bitte dich, dass du ihnen in ihr Herz schreibst, dass deine Freude unterwegs ist. Und dass du ihnen bewusst machst, dass alles, wofür du stehst, auch ihnen gehört. Und dass du das Zerstörerischste in unserem Leben, die Sünde, auf dich genommen hast, damit wir diese Freude tatsächlich erleben können. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Lass uns zum Segen aufstehen. Wenn du zu denjenigen gehörst, die gerade vor großen Problemen stehen, vor Herausforderungen, wo Riesen sind, geh nicht raus und nehme David als leuchtendes Beispiel dafür, dass du dich einfach nur der Gefahr stellst, dieser Angst stellst oder sie ignorierst, sondern geh raus und nehme David als jemanden, der dich auf den wahren Retter hinweist. Geh raus und räum dein Leben auf und mach dir bewusst, dass alles, was Jesus errungen hat, dir zugerechnet werden soll, durch den Glauben. Und es macht einen Unterschied, ob du weißt, dass du hundertprozentig geliebt bist, geachtet und wertgeschätzt. Und mach dir bewusst, dass seine Freude immer unterwegs sein wird, egal was kommt. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen tiefen Frieden. Und so segne dich Gott, der Vater, der dich wunderbar gemacht hat. Niemand soll es jemals in Frage stellen. Und so segne dich Jesus, der Sohn, der dir die Freundschaft mit Gott schenkt. Und so segne dich der Heilige Geist, dein Tröster, dein Beistand, dein Coach, dein Trainer. So segne dich der Heilige Geist und der dreieinige Gott. In Jesu Namen. Amen.